Guten Morgen und herzlich willkommen zu den Chemnitzer Linux-Tagen. Heute am Sonntag haben wir jetzt den zweiten Vortrag, den wir erwarten. Es wird um Updates für Embedded Devices gehen und wir begrüßen dazu den Enrico Jörns.
Ja, danke für die Vorstellung. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Enrico Jörns. Ich bin Embedded System Developer bei Pangotronics und mein Vortrag trägt heute den Namen sichere und zuverlässige Updates für Embedded Devices mit dem kleinen Untertitel das RAUK Update Framework. Worum es sich da handelt, das werden wir noch im Laufe des Vortrages erfahren. Zunächst einmal die Frage Embedded Systeme, IoT, so heißt das ja neu. Updates, ist das überhaupt notwendig? Und natürlich ist es notwendig, deswegen sind wir alle hier. Aber auch wenn man zurückguckt auf die Ereignisse, zum Beispiel im letzten Oktober, wo irgendwelche Smart Devices, Toaster und so das Internet gededost haben und Twitter, Facebook und sowas lahmgelegt haben, sieht man, dass Sicherheit in solchen Geräten auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Und mit Sicherheit verbunden ist natürlich auch immer die Möglichkeit, Updates auf so ein Gerät aufzuspielen. Das heißt, Sicherheit ist der eine Grund, warum wir Geräte updaten wollen. Der andere, auch relativ naheliegende, ist natürlich zur Behebung von irgendwelchen Fehlern, Bugs, die beim Testen oder vorher nicht aufgefallen sind und erst im Produktivbetrieb auftreten. Und als dritter Hauptgrund, warum wir Geräte updaten wollen, ist natürlich, weil wir neue Features reinbringen wollen, weil wir sie vielleicht an veränderte Umgebungsbedingungen, neue Schnittstellen oder sowas anpassen wollen und dort up-to-date bleiben wollen. Ja, zunächst eine kleine Kennenlernrunde. Keine Angst, muss jetzt keiner Name und Hobby sagen, sondern ich habe ein paar Fragen. Wer hat denn schon mal Updates durchgeführt, also allgemein, unabhängig jetzt von Embedded Devices? Okay, das ist so ungefähr das, was ich erwartet hätte auch. Ich hoffe, da melden sich alle. Genau, wer hat schon einmal mit Embedded-Systemen zu tun gehabt? Auch. Sehr schön. Und wer hat schon mal versucht, auf Embedded-Systemen ein Update zu installieren? Es dünnt leicht aus, aber nicht viel. Und bei wem ist das schon mal fehlgeschlagen und hinterher hat nichts mehr funktioniert? Sind auch gar nicht so wenig. Gut. Dann erübrigt sich die letzte Frage ja fast. Wer interessiert sich für Embedded Updates? Gut, alle sind richtig hier. Perfekt. Ja, kurze Gliederung. Erst werde ich ein bisschen was Allgemeines zu Updates von eingebetteten Systemen sagen. Dann werde ich das RAUK Update Framework vorstellen. Eine kleine Demo ausschnittsweise zeigen und noch eine Folie lang ein Fazit ziehen, was wir so gelernt haben. Genau. Erst einmal, was ist so der grundlegende Unterschied zwischen normalen Updates, wie wir sie täglich vielleicht an unserem Rechner durchführen, zu den Updates von eingebetteten Systemen? Wenn ich an meinem Laptop sitze und dort ein Update über einen Paketmanager oder so installieren kann, dann kann ich das Update anstarten. Dann sagt er hier, willst du die und die Pakete installieren? Oder sagt auch vielleicht in der Kombination, funktioniert das nicht? Willst du vielleicht die Kombination installieren? Dann sage ich okay, dann gibt er vielleicht noch eine Warning aus, irgendwelche Teile sind inkompatibel. Man sagt aber okay, mach trotzdem weiter. Dann kriegt man einen Fehler, muss vielleicht das System nochmal neu starten. Also am Ende ist das Update meistens erfolgreich. Aber ich habe halt hier die Möglichkeit, immer Interaktion mit dem System auszuüben. Anders bei eingebetteten Systemen, dort habe ich meist erstens keine Schnittstelle, wo ich einfach rankomme. Ich habe nur irgendeine Schnittstelle, wo ich die Updates einspiele, also über USB oder über Netzwerk. Aber ich kann nicht interaktiv damit agieren und zu einem Ungemach sind diese Geräte meistens auch noch an irgendwelchen Orten, wo ich nicht unbedingt hinkomme oder was weiß ich, irgendwo aufgehängt oder draußen in der freien Wildbahn. Das heißt, hier habe ich nicht die Möglichkeit, ein Update interaktiv durchzuführen. Das heißt, ich starte mein Update und alles, was ich am Ende sehe, ist, entweder war es erfolgreich oder es war nicht erfolgreich. Das heißt, was ergibt sich daraus? Ich will um jeden Preis verhindern, dass ein Gerät nach einem Update nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Robustheit in unserem Update-System. Wenn ich das System update und es fehlschlägt, dann muss ich es irgendwie entweder den Servicetechniker rufen oder ich muss irgendwo hinfahren und das Gerät aufmachen. Auf jeden Fall kostet es Zeit, es kostet Geld, wenn es denn überhaupt möglich ist. Und was man auch noch dringend braucht, ist, das System vor unautorisierten Zugriff zu schützen. Das heißt, wenn die Systeme dort sind, wo ich keinen direkten Zugriff drauf habe, will ich auch verhindern, dass Leute, die nicht befugt sind, dort einfach ihre eigenen Systeme oder Ähnliches installieren. Und dann hat man bei Embedded-Systemen noch ein paar Seitenanforderungen, die das Ganze etwas komplizierter machen. Wir haben verschiedene Speichertechnologien, NorFlash, NAND-Flash, verschiedene Filesysteme, die wir alle behandeln müssen und noch einige andere Hardware-Spezialitäten, Watchdogs und sowas. Da werde ich später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau. Wir schauen uns mal an, was bei so einem Update prinzipiell alles schiefgehen kann. Also initial ist natürlich die Bereitstellung des Updates. Das heißt, ich habe irgendwo das Update, was ich auf irgendeinem System installieren will. Was dort schon falsch sein kann, es kann ein System in diesem Update enthalten sein, was auf dem Gerät nicht laufen wird. Das weiß ich wahrscheinlich vorher nicht. Das stelle ich erst bei der Installation fest. Es kann aber auch sein, dass ich aus Versehen in die falsche Kiste mit den USB-Sticks gegriffen habe und ein Update für ein anderes Gerät erwischt habe. Dann will ich auch nicht, dass das Update einfach durchgeführt wird. Oder, was ich auch schon sagte, dass unautorisierte Personen ihre eigenen Updates einspielen. Während der Installation kann natürlich auch jede Menge schiefgehen. So der Klassiker ist, dass irgendwer, während das Gerät installiert, den Stecker rauszieht. Und auch in diesem Fall will ich natürlich, dass das Gerät danach noch weiterläuft und nicht ein Fall für den Servicetechniker ist. Ansonsten Schreibfehler, Lesefehler, gerade bei NAND-Flash, NOR-Flash, nicht ungewöhnlich, muss richtig behandelt werden. Es kann unerwartete Sachen auftreten, wie dass der Speicher plötzlich voll ist, dass mein Update zu groß ist. Oder, was auch einer der häufigsten Fehler ist, dass einfach mein Update-System, meine Update-Routinen fehlerhaft sind und dadurch das Update nicht erfolgreich durchgeführt werden kann. Selbst wenn wir das Update installiert haben, sind wir danach noch nicht sicher, dass das System fehlerfrei läuft. Das heißt, es kann uns immer noch passieren, dass das System nach einem Update nicht mehr korrekt startet. Und auch wenn es korrekt startet, zur Laufzeit können immer wieder Fehler auftreten. Das sind im Prinzip alles Sachen, die wir beim Updaten beachten müssen. So, jetzt ist die Frage, was können wir dagegen tun? Wie können wir vorgehen, wenn wir ein robustes und sicheres Update-System umsetzen wollen? Das naheliegendste, vielleicht nicht immer gleich offensichtliche, ist natürlich, robuste Software einzusetzen. Das heißt, Software, die einen wohldefinierten Stand hat und die vor allem getestet ist. Zum wohldefinierten Stand heißt das System, einmal als Basissystem gehört dazu, aber auch alle Applikationskomponenten müssen mit dem System zusammengetestet werden und mit der jeweiligen Peripherie und was sonst noch im System ist, sollte das ein fest definierter Stand sein, der getestet ist. Klassische Möglichkeit, um so definierte und reproduzierbare Stände in einem eingebetteten System zu erreichen, ist natürlich die Benutzung von System-Build-Tools wie etwa Yocto oder PTX-Dist oder Buildroot. Dort hat man dann einen Git-versionierbaren Stand und jederzeit reproduzierbar baubaren Stand des Systems. Und zum Testen ist es natürlich auch wichtig, dass man automatisiert das Ganze durchführen kann, dass nicht jedes Mal ein Mensch das manuell machen muss. Das führt eher dazu, dass weniger Tests gemacht werden. Wenn daran Interesse besteht, empfehle ich im Anschluss den Vortrag von Kollegen Ruven, der über Continuous Integration für eingebettete Systeme und ein kleines Test-Framework erzählen wird, direkt im Anschluss. Genau. Wenn wir uns vor unautorisierten Zugriff schützen wollen, gibt es erstmal prinzipiell zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, einen sicheren Transport darzustellen, also klassischerweise, wenn wir mit einem Webserver reden, über HTTPS mit SSL verschlüsselt, dann vertraue ich der Verbindung bis zu meinem Endpunkt Das ist super für den Download-Fall. Wenn ich jetzt aber, was häufig auch noch in der Praxis passiert, einen USB-Stick zum Update nehme, habe ich diese Vertrauenskette nicht. Deswegen gibt es die andere Alternative. Ich muss dem Bundle selbst vertrauen können. Das heißt, ich signiere das Bundle. Dann ist es unabhängig davon, wie ich das Bundle übertrage. Ich kann auf dem Gerät verifizieren, ob es das richtige oder das falsche Bundle ist. Das heißt, das funktioniert sowohl für den Download-Case als auch für den Fall USB-Stick. Dann, was ich auch schon am Anfang kurz angerissen habe, wir wollen sicherstellen, dass das richtige Update auf dem richtigen Device installiert wird. Und eine Möglichkeit, wie man das testen könnte, ist zum Beispiel im Update einfach zu gucken, ob ich die richtige Hardware habe. Das geht nicht weit genug, weil ich kann prinzipiell natürlich dieselbe Hardware für verschiedenste Produkte nutzen, indem ich noch irgendwelche Peripherie dran kabel. Das heißt, was dort wirklich sicher und robust ist, ist, wenn ich einfach eine explizite Identifikation benutze für den Produkttyp des Geräts. Das heißt, ich lege in dem Gerät an einer definierten Stelle ab, du bist ein PyToast 2000 oder du bist ein PyPrint Plus und sage in dem Update selber, dass das Update explizit für dieses Gerät ist. Und dann kann das Gerät einfach prüfen, ob diese beiden Identifikationen hier übereinstimmen oder ob sie nicht übereinstimmen und es dann zurückweisen. Wenn wir über Robustheit sprechen, sprechen wir natürlich über Redundanz. Die einfachste Redundanz, die wir in einem System haben können, ist keine Redundanz. Das heißt, wenn dort mein Update fehlschlägt, ist das Gerät nicht mehr einsetzbar, ist ein Fall für einen Servicetechniker. Das heißt, was wir als einfachsten Fall zumindest haben wollen, ist hier eine asymmetrische Redundanz, wo wir ein Recovery-System haben, das gerade mal in der Lage ist, ein Update durchzuführen und ein Produktivsystem. Und immer wenn wir ein Update durchführen, booten wir in das Recovery-System und schreiben ein Update in das Produktivsystem. Das heißt, auch wenn das fehlschlägt, sind wir immer noch in der Lage, Updates durchzuführen, aber wir haben halt im Zweifelsfall kein produktiv agierendes System, wenn unser Update fehlgeschlagen ist. Das heißt, erst wenn ich aus dem Recovery-System wieder eins installiert habe. Deswegen ist das, was man im Allgemeinen macht, eine symmetrische Redundanz mit einem gleichwertigen System A und einem redundanten System B. Wenn ich aus A laufe, schreibe ich mein Update in System B. Und wenn ich aus B laufe, schreibe ich mein Update in System A. Das heißt, wenn etwas fehlschlägt, habe ich immer noch einen zwar älteren Stand, aber zumindest einen funktionierenden Stand, auf den ich, mit dem ich weiterlaufen kann und in den ich zurückfallen kann auch. Was für Updates auch immens wichtig ist, ist, dass sie atomar durchgeführt werden. Das heißt, wenn wir unser Update aus Image A starten und in B schreiben, ist alles, was während dieses gesamten Vorgangs passiert, kritisch. Das heißt, wenn irgendwer zwischendurch das Kabel rauszieht, will ich nicht, dass es darin endet, dass mein System hinterher nicht mehr korrekt bootet. Das heißt, was ich mache, ist während der gesamten Schreiboperation zu warten und erst als allerletzte Operation, wenn ich wirklich sicher bin, dass das Update erfolgreich in dem zweiten System angekommen bin, dann lege ich den Schalter um und sage, okay, nächstes Mal boote von der Partition B. Und das Umlegen dieses Schalters sollte natürlich auch wieder atomar passieren, dass dort bei einem Spannungsverlust oder so das nicht schief geht. Genau. Was ich auch natürlich brauche, was, wie ich schon sagte, oft übersehen wird, ist robuste Tools. Das heißt, möglichst keine in jedem Projekt handgestrickten Bash-Skripte, die dann irgendwie irgendwas tun, sondern wohl bekannte und wohl ausgearbeitete Software, die explizit für die Installation von Images oder für das Updaten vorgesehen ist, die eine vernünftige Fehlererkennung, vernünftige Behandlung von Fehlern, denn nur wenn wir Fehler erkennen, können wir sie auch behandeln und können erkennen, dass unser Update fehlgeschlagen ist. Möglichst das, worauf wir setzen, ist Unterprozesse zu benutzen. Das heißt, die können separat von dem eigentlichen Update-Prozess fehlschlagen. Der Update-Prozess selber kann das erkennen, ist aber immer noch in Funktion. Und nicht wie wenn ich aus dem System das selber durchführe, durch nur Benutzung von Bibliotheken. Wenn dann ein Fehler passiert, crasht im Zweifelsfall meine Update-Applikation. Das möchte ich möglichst verhindern. Und für den Fall, dass das doch passieren sollte, will ich im System auch Möglichkeiten vorsehen, dass die Update-Applikation automatisch wieder angestartet wird. Und dann brauche ich noch zusätzliche Behandlungen wie Verifikationen und Checken der Datenintegrität. Das heißt, das ist auf Applikationsseite schon ein relativ komplexes Thema, was man nicht so einfach in einem Bash-Skript lösen kann und sollte. Genau, wie ich schon am Anfang angemerkt hatte, kann auch nach dem Update etwas kaputt gehen. Wenn ich das erste Mal neu starte, was kann klassisch passieren, ist, dass mein System hängt, weil der Kernel zum Beispiel fehlerhaft ist oder im System selber irgendein Fehler drin ist. Und der klassische Ansatz natürlich in eingebetteten Systemen, um sowas zu vermeiden, ist die Einsetzung eines Watchdogs. Das ist ein Zähler, der hochzählt und immer resettet werden muss in einem bestimmten Intervall. Und wird es nicht getan, sorgt er dafür, dass das System neu gebootet werden wird automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo im User Space an einer Stelle hängen bleibe, dann wird das System automatisch neu gestartet, weil dieser Watchdog nicht mehr getriggert wird. Das hilft mir insofern nur zum Teil, weil wenn das Image oder das Update wirklich kaputt war, dann wird er immer wieder in diesen Pfad reinrennen und das ewig durchführen. Das heißt, wir müssen im Bootloader oder in einer Komponente vorher noch irgendwo mittracken, wie oft ich jetzt schon versucht habe, abzudaten. Das macht man klassisch mit einer Zählervariable, die dann heruntergezählt wird für jeden fehlgeschlagenen Update-Versuch. Und wenn die Anzahl fehlgeschlagener Updates zu groß oder fehlgeschlagener Boot-Versuche zu groß wird, dann wechselt man vielleicht wieder auf das alte System oder fällt in einen Recovery zurück. Und natürlich nicht nur, dass das System komplett hängen bleibt, sondern auch, dass Teile des Systems fehlerhaft funktionieren, ist kein unwahrscheinlicher Fall. Das heißt, was man da klassisch noch machen will, ist irgendwo an der Stelle an einem definierten Punkt einen Check unterbringen. Sind die und die Applikations-Services am Start? Haben wir Netzwerk-Konnektivität oder sowas? Und erst an dieser Stelle melden wir den Bootloader endgültig zurück. Okay, du kannst deinen Zähler wieder zurücksetzen. Mein Update war erfolgreich. Was man auch noch bedenken muss, ist die Behandlung von Daten, weil alles, was wir im Update überschreiben, ist natürlich nicht persistent. Klassisch hat man in Applikationen aber irgendwelche Konfigurationsdaten, Datenbanken etc., die man behalten will. Dort gibt es einmal den klassischen Ansatz, dass man zu den redundanten Partitionen hier einfach eine separate Datenpartition hat. Das ist vom Setup relativ einfach. Man muss allerdings beachten, wenn ich jetzt in ein neueres System boote, was eine andere Applikationsversion hat, dass ich eventuell Daten migrieren will oder muss. Und wenn ich aber aus Gründen eines fehlgeschlagenen Updates in ein altes System zurückfalle, dass ich eventuell dann auf inkompatiblen Daten arbeite. Das heißt, das hängt sehr von der Applikation ab, wie da die Behandlung richtig aussieht. Eine andere Variante ist dann auch redundante Datenpartitionen zu benutzen. Dort habe ich das Problem nicht, dass ich auf einen eventuell nach einer Migration inkompatiblen Zustand zurückfalle, aber ich habe natürlich hier, wenn ich zurückfalle auf das alte System, eventuell alte Daten vorliegen. Es ist sehr spezifisch, wie der Anwendungsfall ist und da lohnt es sich zumindest initial bei der Entwicklung seines Projektes einmal drüber nachzudenken, was denn das Sinnvollste wäre. Es gibt prinzipiell verschiedene Möglichkeiten, wie ich ein Update durchführen kann. Am Anfang haben wir schon den File-Paket-Manager angesprochen. Das andere sind containerbasierte Update-Systeme. Da gibt es zum Beispiel Resin.io, wo dann Container ausgetauscht werden bei einem Update. Es gibt so revisionsbasierte Systeme, die so ein bisschen wie ein Git oder ein Versionsverwaltungsprogramm verschiedene Zustände ihres Root-File-System-Trees auschecken können. Und es gibt die sogenannten Image-basierten Systeme, wo ich auf komplett verschiedenen Dateien System Images arbeite. Also hier arbeite ich klassisch immer bei den oberen im gleichen Dateisystem. Da ist halt ein bisschen die Frage, wie sehr ich meinem Dateisystem vertraue. Da gibt es Lösungen wie Mender.io, SW-Update oder RAUG. Und dazu kommen wir jetzt. RAUG steht für Robust Auto Update Controller und entstand bei uns genau dadurch, dass wir für verschiedene Projekte immer wieder irgendwelche Handstricklösungen und projektspezifischen Lösungen entwickelt haben, um Updates durchzuführen. Dort haben sich natürlich immer wieder die gleichen oder auch andere Fehler eingeschlichen. Und dann war halt die Idee, diese ganze Kraft mal zu bündeln, zu fokussieren und ein explizites Update-Framework zu schreiben. Und als wir uns damals umgeguckt haben, gab es noch so gut wie nichts und auch nichts, was unseren Ansprüchen oder unserem Fokus entsprochen hat. Und deswegen haben wir das RAUG-Projekt gestartet. Kurze Übersicht. Also RAUG ist unter der LGPL 2.1 lizenziert. Das heißt, man kann es sowohl als Applikation als auch prinzipiell als Bibliothek für kommerzielle und nicht kommerzielle Produkte nutzen. Es ist in C geschrieben mit glib und das als Bildsystem benutzen wir die altbewährten Auto-Tools. Das heißt, auch da ist Integration ins System und Bauen auf verschiedenen Systemen relativ einfach. Man kann RAUG kompilieren zu einem Host-Tool. Das sorgt dann für die Erzeugung der Updates, die wir hier Bundles nennen, und auch für die Signierung und alles. Und man kann es kompilieren zu einem Tool auf dem Target. Dort läuft es dann zum einen als Update-Service, der die ganze Zeit oder der getriggert werden kann, wenn ein neues Update verfügbar ist und sich dann um die Installation des Updates kümmert. Und zusätzlich gibt es auch noch ein kleines Command-Line-Interface, was für einfache Tests auf dem Target zum Beispiel genutzt werden kann. Kurze Übersicht über das, was uns RAUG bietet. Also natürlich allem voran die Installation von Updates, also Bundles, wie wir sie nennen. Darin zu einem die Verifikation, also die Prüfung der Signatur des Bundles, um Authentifizierung sicherzustellen. Bestimmen, welches Update, welches Image muss denn überhaupt wohin geschrieben werden. Dazu komme ich gleich auch nochmal etwas detaillierter. Und dann natürlich der eigentliche Prozess der Installation von Images oder alternativ auch TAR-Archiven. Also wir können auch TAR-Archive in Systempartitionen entpacken. Und die Kommunikation mit dem darunterliegenden Bootloader, der die Umschaltung zwischen den Images natürlich vornehmen muss. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Statusinformationen, welche Zustände gerade installiert sind. Und man kann auch abfragen, wie die Systemsicht von RAUG gerade aussieht. Es gibt ein Debus-Interface, was dazu genutzt werden kann, um eigene Softwarekomponenten daran zu koppeln. Das Command-Line-Interface benutzt die standardmäßig auch. Und es ist natürlich erweiterbar. Das heißt, es gibt Händler, das sind Skripte, die man auf dem System ablegen kann, die Sachen durchführen. Zum Beispiel vor einem Update möchte ich irgendwas noch checken. Nach einem Update möchte ich nach 10 Sekunden Reboot ausführen. Das sind alles Erweiterungen, die man dort ablegen kann. Oder Hooks, das sind Skripte, die in das Update selber kommen, wo man pro Update noch spezielle Aktionen durchführen kann, wie zum Beispiel Datenmigration oder ähnliches. Dadurch, dass wir uns bei RAUG auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf einen Update-Service, haben wir letztendlich viele Möglichkeiten, wie wir RAUG integrieren können in unser System. Ein Beispiel hier zur Linken wäre zum Beispiel eine eigene Applikation zu haben. Also eine Qt-Interface, das mit RAUG über Debus redet und zum Verteilen der Updates einen Deployment-Server. Und diese Updates werden dann über HTTPS oder so auf das Device gebracht und dann wird dem RAUG-Service nur gesagt, hier liegt dein Update und installiere das bitte auf das Device. Und dann habe ich drunter zum Beispiel einen U-Boot legen und das Interface zum U-Boot setzt dann die entsprechenden U-Boot-Variablen und führt das Update durch. Alternativ dazu können wir zum Beispiel auch, wenn wir USB updaten wollen, einen einfachen Service in das System legen, der nur erkennt, dass ein USB-Stick gesteckt ist und in diesem Fall das Command-Line-Tool aufruft und sagt, hier habe ich den USB-Stick gemountet, da liegt das Update-Bundle, installiere das mal. Das redet auch, wieder, wie ich schon sagte, über Debus mit dem Update-Service, mit dem Kern. Und wir können auch hier verschiedene Bootloader einsetzen, in dem Fall Barebox. Es gibt für Barebox U-Boot und Grub prinzipiell Unterstützung. Ein der wesentlichen Kernaspekte von RAUG ist die Behandlung von Slots. Slots nennen wir alles im System, was wir prinzipiell updaten können. Also klassisch Partitionen auf einer SD-Karte, UBI-Volumes oder NAND-Partitionen in einem Flash. Das ist alles, was wir updaten wollen. Und die Beschreibung, die Systembeschreibung von RAUG erlaubt uns nun verschiedene Klassen von Slots. Zum Beispiel der Root-File-System-Slot wäre eine Klasse. Eventuell habe ich noch einen Application-File-System-Slot. Das wäre eine andere Klasse anzugeben. Und verschiedene Instanzen dieser Klassen. Also hier haben wir ein redundantes Root-File-System und ein redundantes Application-File-System. Und die Aufgabe von RAUG ist dann, wenn ich einen Bundle habe, wo ich sage, hier ist ein Update für ein Application-File-System und ein Root-File-System, zu bestimmen, auf welche Slots das genau geschrieben wird. Wenn wir annehmen, dass wir von dem gebootet sind, dann würde RAUG automatisch bestimmen, dass das auf die Slots, von denen wir natürlich gerade nicht laufen, dass dort das Update hingeschrieben wird. Und neben diesem Standardmechanismus gibt es auch noch einen Custom-Handler in RAUG. Dort kann ich ein Skript oder eine Applikation aufrufen. Die kriegt diese ganze Information. Was sie daraus macht, ist letztendlich ihre Sache. Damit kann man halt hochindividuell noch Updates oder Änderungen am System vornehmen, falls das notwendig sein sollte. Der Standardfall sollte eher dies hier oben sein. Wir gucken uns einmal an, wie die Updates, also die Bundles von RAUG selber aussehen. Wir haben in dem Bundle selber die verschiedenen Artefakte, die wir installieren wollen. Hier als Beispiel ein Skript, ein Image und ein Bitstrom, der irgendwo in den End geschrieben werden soll vielleicht. Und dann das Manifest, das sagt, auf welche Slots diese einzelnen Images geschrieben werden sollen, also auf welche Klasse von Slots und ein paar Metainformationen wie die Größe oder Checksum, die wir dann zur Verifikation nochmal, ob die Daten korrekt gelesen worden, benutzen. Das Ganze wird in ein SquashFS eingepackt. SquashFS deswegen, weil es sich auf dem Target einfach mounten lässt und wir nicht wie in einem Archiv das Ganze noch entpacken müssen und dort somit also Speicherplatz sparen. Und die ganz unten wird noch eine X509-Signatur von dem RAUG-Host-Tool angefügt, die uns dann zur Verifikation des Bundles dient. Und der Sinn eines Bundles ist, den kompletten Zielzustand des Systems zu beschreiben, also aller Slots, die dann aktiv sein sollen. Das ist halt das, was ich mit dem wohl getesteten Zustand meine. Also auch wenn ich ein Applikations-File-System und ein Root-File-System habe, will ich am Ende beschreiben, dieses Applikations-File-System läuft mit exakt dieser Root-File-System-Version getestet und fehlerfrei. Genau, so sieht das Ganze im System aus. Hier haben wir zur Linken unsere Systemkonfiguration. Das Compatible ist das, was ich am Anfang mit dem PyTOS und dem PyPrinter gesagt habe, halt eine explizite Identifikation. Die findet man auch in dem Bundle-Manifest wieder. Dort wird einfach ein Vergleich durchgeführt, ob die exakt gleich sind. Und nur in diesem Fall wird ein Update durchgeführt. Ich gebe an, was für einen Bootloader ich benutze, damit ich weiß, welches Interface ich nach unten habe. Und hier gebe ich dann an, dass ich zwei Root-File-System-Slots habe. Hier unten könnten jetzt noch verschiedene sein. Welche Devices das sind, dass das ein X4 ist und wie das System aus Sicht des Bootloaders heißt. Genau, und das Manifest hat halt ein Image zum Beispiel für das Root-File-System und ein Image für das Application-File-System. Und ja, das ist so wie das in der Beschreibung des Manifests und der Systeminstallation. Das ist einfach eine Datei, die im System abgelegt ist. So sieht es dann aus. Was muss ich jetzt tun, um RAUG für mein Projekt einzusetzen? Es gibt Bildsystem-Support für Yocto in dem Meta-Rauk-Layer. Und für PTX-Disk sind wir gerade dabei, noch Bildsystem-Support zu erarbeiten. Es gibt einen initialen Stand auf der Mailingliste von Rezepten, da kann man nochmal nachgucken. In den nächsten Tagen, Wochen werden wir dort auch nochmal ein Update bereitstellen. Und der einfachste Weg, Rauk erstmal zu benutzen, wenn man jetzt keine Applikation coden will, die über Debus damit spricht, ist das Command-Line-Interface zu benutzen. Auf Hostseite würde das so aussehen, wenn man ein Bundle erstellen will. Ich tippe Rauk Bundle, gebe den Key an und das Zertifikat, was ich benutzen will, und verweise auf das Verzeichnis, wo meine Images und alles drin und der Manifestschnipsel drin liegt, der in dem Update dann enthalten sein soll. Und das wird dann in das Bundle geschrieben. Das kopiere ich auf das Target und auf Target-Seite mache ich nichts weiter als Rauk Install aufzurufen und am Ende sagt es dann im besten Fall Success. Und ja, ich kann es halt auch, wenn ich will, in meine eigene Applikation sehr einfach integrieren. Es gibt eine definierte Debus-Interface für die Installation, aber auch für Statusabfragen. Ja. Jetzt habe ich noch eine kleine Demo mitgebracht. Was wir hier zeigen, sind Update-Rollouts mit Hawkbit. Das ist eine Möglichkeit, wie man Rauk benutzen kann. So. Genau. Hawkbit ist ein Deployment-Server aus dem Eclipse IoT-Projekt. Und was wir in unserer Demo, die im Übrigen auch dann, wenn man unten rechts reinkommt, an unserem Stand in voller Größe und Gänze zu sehen ist, machen ist, wir haben zwei Images, zwei Rauk-basierte Images, eins mit Yocto gebaut, eins mit PTX-Dist. Die haben wir beide in das, auf den Deployment-Server hochgeladen und wir haben einen Satz von 6 Raspberry Pis, auf denen ist in der SD-Karte ein redundantes System, also ein Root-File-System, von dem es läuft und ein Root-File-System, in das Updates dann geschrieben werden können. Und wir haben eine kleine Python-Anwendung auf das Gerät noch gebracht, das zur einen Seite über Debus mit dem Rauk-Service spricht und Bescheid sagt, wenn es ein Update installieren soll und auf der anderen Seite über ein REST-Interface mit dem Deployment-Server redet und jetzt regelmäßig pollt, ob dort Updates verfügbar sind. Und wenn ich jetzt das Video starte, sieht man einmal, wie das dann aussieht. Also wir haben hier, der Mauszeiger verschwindet, wir haben hier unsere verschiedenen Targets. Das sind die 6 Raspberry Pis, die wir haben. Die melden sich automatisch dort an, werden in dieser Liste gepflegt und senden noch ein paar Metainformationen mit. Und hier habe ich dann die verschiedenen Softwarestände, die ich installieren will. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Update auf ein PTX-Disk-basiertes Image durchführen wollen, dann müssen wir das Ganze starten. Ah. Da. Ich sehe meine Maus. Ja, genau, dann es wird einfach per Drag and Drop den verschiedenen Devices zugeordnet. Hier jetzt den beiden. Und dann kann ich das Ganze noch der Zuordnung noch einmal überprüfen. Genau, und jetzt er hat unten gerade gesagt, dass das eine schon upgedatet wurde. Das macht nichts, das andere wird trotzdem updaten. Wir sehen jetzt hier die Progress-Informationen. Sobald jetzt das Update startet, meldet das jedes Device zurück, in welchem Zustand es sich gerade befindet, ob es das Update gerade runtergeladen hat oder in welchem Installationsfortschritt es gerade ist. Hier unten, Augenmerk auf die Statuszeile, das sind die Progress-Informationen, die aus Rauk dann rausfallen, wenn es updatet. Also jetzt läuft noch ein Yocto-basiertes Image darauf. Wir haben das Update getriggert. Sie haben bei dem Deployment-Server nachgefragt, ob ein Update da ist. Die ist runtergeladen. Und jetzt über Debus Rauk Install aufgerufen Das wird jetzt auf beiden gerade parallel durchgeführt. Und sobald das Update erfolgreich geschrieben ist, wird ein Reboot mit einem kleinen Timeout von 10 Sekunden hier getriggert und das Gerät wird neu gestartet. Das passiert genau jetzt. Es bootet der Barebox Bootloader und jetzt wurde das Wechsel auf die neu abgedatete Partition durchgeführt. Das heißt, als nächstes werden wir ein PTX-basiertes Image dort booten sehen. Das ist genau jetzt der Fall. Und parallel macht das das andere Device auch. Genau, und jetzt sind unsere beiden Geräte erfolgreich geupdatet. Hier sieht man nochmal die Liste der letzten Meldungen, die es zurückgegeben hat. Als letztes wurde der Status OK zurückgegeben. Das heißt, aus Sicht des Devices war das Update erfolgreich. Genau. Wenn man es refresht, dann sieht man auch, hier ist jetzt wieder ein grüner Punkt, der vorher gelb war und gesagt hat, das Update ist gerade in Progress. Jetzt startet es von vorne. Das ist der beste Punkt, zu den Folien zurückzugehen. Wir waren hier. Das ist nochmal ein Überblick, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier ist die gesamte Demo. Wen das interessiert, mag gerne im Anschluss zu uns an den Stand kommen. Dann kann man das Ganze nochmal in Live und Natura beobachten. So ist ungefähr das Layout auf der SD-Karte, also die redundanten Systeme. Und hier unten noch zusätzlich der Bootloader und unsere beiden Alternativen. Images, mit denen wir das Update durchführen. Zum Schluss nochmal, wie versprochen, die Zusammenfassung. Also als erstes, Updates sind alternativlos. Ich glaube, das sagt man heute so. Updates sind nicht trivial. Das heißt, es gibt, wie wir gesehen haben, viele Punkte, an denen das Update scheitern kann. Viele Fehlerstricke und man sollte schon genau wissen, was man tut, wenn man ein robustes und sicheres Update-System haben will. Dann sollten wir nur gut getestete Softwarestände installieren. Das heißt, testen, testen, testen und vor allem akribisch die Software entwickeln. Und natürlich, damit das Ganze uns einfacher fällt, sollte man Open Source Update Frameworks benutzen. Ich hätte einen Vorschlag, welches dort ein adäquates Framework wäre, aber es gibt natürlich auch, wie ich gezeigt habe, eine Reihe anderer Alternativen noch. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, sie war da und das Interesse. Und dann ist Zeit für Fragen. Ja.
Die Fragen bitte ins Mikro.
Funktioniert RAUG auch mit klassischen Embedded Systems, wo es üblicherweise kein Python, Glib oder Dbus gibt?
Also es funktioniert prinzipiell auf Linux-basierten Systemen. Python ist nicht notwendig. Python war jetzt nur für unsere Demo-Applikation. Dort kann man auch andere Möglichkeiten oder einfach mit einfachen Services arbeiten oder mit C-Applikationen. Dbus kann man zur Not auch noch rauslassen. Und Glib kommt man nicht drum herum.
Ist die Glib nicht C++?
Nein,
C.
Weitere Fragen, ja?
Könnt ihr das SquashFS auch verschlüsseln? Das 6509 ist ja nur eine Signatur, oder?
Ja, es ist nur hinten dran gehängt.
Aber das SquashFS ist frei lesbar und man kann es einhängen. Und
ja, genau.
Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht bisher?
Bis jetzt nicht, also es war zumindest in unseren Projekten bis jetzt noch kein Anwendungsfall, dass das verschlüsselt werden musste.
Hallo.
Hallo.
Gibt es einen zwingenden oder günstigen Grund, warum man auf dem Raspberry auf jeden Fall noch Barebox benutzt und nicht einfach den eingebauten Bootloader?
Also der eingebaute Bootloader bietet, also dieser Firmware-Bootloader, der damit drauf ist, oder U-Boot, was meinst du?
Den eingebauten in
ja,
der
ja.
Firmware.
Der bietet die Möglichkeiten, die wir brauchen, um Images oder um zwischen verschiedenen Update oder Slots umzuschalten, bietet der nicht. Also bei Barebox haben wir mit dem Boot-Chooser-Framework, was es dort gibt, eine explizite Möglichkeit, verschiedene Boot-Targets auszuwählen. Und soweit mir bekannt ist, kann man das mit dem eingebauten Bootloader nicht. Also der kann direkt einen Linux booten, aber auch in Raspbian oder so wird immer noch ein U-Boot dazwischen gehängt, um da etwas komplizierte Behandlungen zu ermöglichen. Nein?
Also Raspbian bootet auch direkt.
Dann war es, also irgendein System hatte ich gesehen, wo auf jeden Fall ein U-Boot noch darunter hing, vielleicht war es ein SUSE oder irgendwas. Aber es, also mir sind zumindest die Möglichkeiten zwischen verschiedenen Partitionen oder so explizit umzuschalten und auch diese ganze Behandlung, diese Zählen, wie viel Versuche und so ich noch für die verschiedenen Partitionen habe, das ist mir nicht bekannt, dass es der Bootloader kann. Von daher benutzen wir Barebox an der Stelle.
Danke.
Ja, eine Frage zu dem SquashFS. Wird es komprimiert?
Ja.
Also gerade jetzt, auch wenn ich auf dem Target wenig Speicher habe, muss ich ja trotzdem das Update irgendwie auspacken können und
ja, also das SquashFS selber ist, glaube ich, Zlib komprimiert standardmäßig. Und ja.
Und gleich eine zweite Frage noch. Wenn ich jetzt nur bestimmte Teile updaten will, beispielsweise nur das Root-File-System und nicht den Bootloader, das wäre auch möglich?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also den Bootloader will man ja im Zweifelsfall möglichst selten updaten, weil ich dort halt keine Redundanz habe. Von RAUG-Sicht her ist im Prinzip, wird alles abgedatet, was in dem Bundle drin liegt. Also wenn ich dort nur ein Root-File-System reinschreibe, wird auch nur das Root-File-System abgedatet. Und ich kann den Bootloader auch, wenn ich das gar nicht vorsehe, komplett aus der Systembeschreibung rauslassen.
Okay. Und eine letzte Frage noch. Ja. Für die Signaturen von den Updates brauche ich dann sozusagen, wenn ich das in der Firma einsetzen will, auch eine entsprechende Zertifikatsinfrastruktur oder?
Ja, also es gibt in dem Projekt ein kleines Beispielskript, womit man zum Testen erstmal einen Schlüssel und Keypaar erzeugen kann. Aber wenn man auf den Sicherheitsaspekt oder den Security-Aspekt dort setzt und das einsetzen will, dann braucht man auf jeden Fall in seiner Firma eine vernünftige Infrastruktur dafür. Das ist dann unumgänglich.
Okay, danke. Ja.
Wäre es grundlegend auch denkbar, diese ganze das Switching zwischen den Images zum Beispiel auch in der Init-RD zu verlagern, dass man sich vom Bootloader, von dem speziellen, den man jetzt hier braucht, loslöst und einfach sagt, man behandelt das im Init-RD-Skript?
Dann muss ich aber an der Stelle schon der Init-RD vertrauen, dass die korrekt ist. Also wenn die Init-RD selber kaputt geht, dann ist mein System halt nicht mehr bootfähig.
Könnte man dann halt so betrachten, als ist es noch so Teil von dem Boot-Prozess oder vom Bootloader-Prozess. Also so in der Richtung
gedacht. Das ist immer eine Frage dann, wo ich, welchen Teil ich, wie viel vertraue, ob ich dem Flash vertraue, ob ich dem Bootloader wie viel vertraue.
Aber hätte RAUG da entsprechende Unterstützung oder Skript, dass man das auch umbiegen könnte aus dem Bootloader raus in die Init-RD? Gibt es da Skripte oder kleine C-Programme?
Haben wir bis jetzt nichts für vorgesehen und das ist auch nicht so ohne weiteres möglich. Nee.
Okay. Danke.
Timer. Oder, nee. Das andere rechts.
Um zur ersten Frage zurückzukommen, gibt es da eine Anleitung für Mikro-Linux für einen Cortex-M?
Eine Anleitung noch nicht, nein, aber wenn dort irgendwie
direkt eine Antwort dazu. Also die Glib, und die wir da benutzen,
von dem GNOME-Projekt kann halt nicht auf einem Cortex-M3 laufen. Insofern, wir brauchen schon einen Cortex- oder einen ARM-Prozessor oder x86-Prozessor mit MMU für ein normales Linux, nicht mit Linux.
Gut. Danke.
Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, wurde das Update vollständig runtergeladen, bevor die Signatur geprüft wurde. Das heißt, ich muss auch immer den Platz haben, um ein komplettes Update zusätzlich zu den zwei Images, die ich sowieso schon fahre, auch aufnehmen zu können.
Ja.
Das heißt, also für richtig kleine Systeme habe ich ein ernsthaftes Problem.
Man kann ein Update, also das Update ist ja erstmal komprimiert, das heißt, es ist kleiner, ich kann es sowohl in den Flash als auch in RAM runterladen. Können vielleicht noch mal eine Folie weiterschauen, wo ich nochmal sicherheitshalber aufgelistet habe, was noch so prinzipiell geplant ist, und das wäre vielleicht da ein Anwendungsfall Delta-Updates, dass man explizit zwischen dem Quellzustand, also einem Quellbundle und einem Zielzustand, ein Delta auf Dateiebene bilden kann und das Update dann zwar einen speziellen Ziel und einen speziellen Ausgangszustand benötigt, aber dann nur die Differenz zwischen diesen beiden Zuständen beinhalten muss. Das steht auf unserer To-Do-Liste, aber mangels Zeit und Projekten, die das bis jetzt einsetzen, ist das noch nicht realisiert. Aber das wäre da so das Klassische, wie man sowas lösen könnte.
Und nochmal zu den Signaturen. Für ein typisches Embedded-System muss ich die Signatur offline prüfen können. Wenn ich die prüfen will, heißt das, ich muss mein Wissen über die Signatur auch offline auf dem Gerät haben. Wenn dann wiederum mein Update nicht verschlüsselt ist, heißt das, dass ich mir als Angreifer alles, was ich dafür wissen muss, auch aus dem Update rausholen kann. Womit im Grunde das Ding wieder... Na, wenn innerhalb der Software, die ich update, die Software ist, um ein Update zu installieren. Also die Applikation kann ja selbst ihre Updates runterladen und installieren offensichtlich.
Der Key ist dort nicht drin.
Wie die Signatur prüfe ich ohne...
Die Keychain ist da drin, aber der Key selber nicht. Der ist nur aus dem Host-System. Ja, Public Key Infrastruktur.
Hier hinten war noch eine Frage.
Ist es möglich, aus Redundanzgründen, wenn ich also nach euren zwei Partitionen, wenn Partition 1 gerade fehlerhaft geupdatet wurde, die irgendwie zurückzurollen auf den vorhergehenden Zustand?
Ich laufe aus einer Partition und in die ich update, dort ist das Update fehlgeschlagen, oder?
Naja, wir sind schon auf dem Fallback zurückgekommen, nachdem wir jetzt gesagt haben, wir haben das 6-mal probiert zu booten und das ist fehlerhaft.
Ja.
Kann ich aus Redundanzgründen zur Sicherung, dass das System, falls die andere Seite, in der ich gerade bin, Fehler anfängt zu werfen, zurück das Update quasi zurückrollen?
Also es gibt keine irgendwie Versionsverwaltung innerhalb des Updates. Das heißt, man könnte ein Bundle mit explizit dem Stand, der auch auf dem System, von dem ich gerade laufe, existiert, erstellen. Oder ich erstelle ein Update, was einfach stumpf die ganzen Dateien von meinem aktuell laufenden System auf den Zielslot kopiert. Sowas wäre denkbar, ja.
Sind noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und viel Spaß noch.
Für alle, die interessiert sind an dem Projekt, hier noch eine kleine Übersicht über die wichtigsten Links und zur Website, zur Dokumentation, wo man uns auf GitHub findet und Yocto Layer zur einfachen Integration ins System. Dann bedanke auch ich mich.